Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Keiner weiß, wenn er kämpft, ob er gewinnt. Aber nichts getan zu haben, das ist für mich nicht verantwortlich.
Eine unbeugsame, eine tapfere, mutige Frau war sie, die CDU-Politikerin Rita Süssmuth. Widerstände ihrer männlichen Kollegen schienen sie geradezu anzuspornen, und als Helmut Kohl ihren rasanten politischen Erfolg auszubremsen versuchte, holte sie aus dem Amt der Bundestagspräsidentin heraus, was man nur herausholen konnte. Jetzt ist die frühere Familienministerin im Alter von 88 Jahren gestorben, und wir blicken gleich auf ihr Wirken zusammen mit der früheren Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Außerdem in dieser Fazitausgabe: Monsters Paradise, was sich wie ein B-Movie anhört, ist das neue Werk von Olga Neuwirth und Elfriede Jelinek. Heute Abend war Uraufführung an der Staatsoper Hamburg, und die Universität der Künste in Berlin schließt die Sound Studies, einen Masterstudiengang, der internationales Ansehen genießt. Was dahinter steckt, das versuchen wir ebenfalls hier zu beleuchten, und damit herzlich willkommen. Rita Süssmuth war nicht nur eine der ersten Frauen in der Bundespolitik, sie war auch eine aufrechte Kämpferin für Themen, die ihrer eigenen Partei, der CDU, damals noch etwas fremd waren. Frauenrechte, Abtreibung, gleichgeschlechtliche Beziehungen, Zuwanderung und nicht zu vergessen die Kampagne Gib AIDS keine Chance als Familien- und Gesundheitsministerin. Heiner Geißler holte sie als Nachfolgerin in das Amt. Helmut Kohl beförderte sie 1988 von dort weg, und sie wurde Bundestagspräsidentin. Ohne die Frauen bleibt die Welt so, wie sie ist, sagte Rita Süssmuth einmal. Jetzt ist sie im Alter von 88 Jahren gestorben. Eine Frau, die viele als mutig, unverrückbar, präzise und durchsetzungsstark in Erinnerung behalten werden. Monika Grütters ist am Telefon, frühere Kulturstaatsministerin und Parteifreundin von Rita Süssmuth. Guten Abend, Frau Grütters.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Woran denken Sie im Zusammenhang mit Rita Süssmuth am heutigen Tag?
Die Rita Süssmuth war für mich ein großes politisches Vorbild, und ich habe auch immer wieder Rat bei ihr gesucht. Außerdem sind wir zu Freundinnen geworden. Wir haben so ein paar sehr fundamentale Dinge gemeinsam. Da gibt es so Etiketten, die können wir gerne mit Inhalt füllen, aber da ist zum Beispiel die liberale, reformorientierte Katholikin, die aber dieses christliche Menschenbild als Argument dafür nahm, in der CDU und nicht woanders Politik zu machen. Da ist der Mentor Heiner Geißler, der für Rita Süssmuth genauso wichtig war, wie er für mich der Grund war, in die CDU auch mal einzutreten. Und da sind dann ein paar Grundüberzeugungen, die wirklich prägend sind und von denen ich glaube, dass das, was Rita Süssmuth vorgelebt hat, bis heute relevant ist. Da ist das Eintreten für Toleranz und Weltoffenheit. Da ist diese Zuwanderungskommission ein Thema. Damals hat Kanzler Schröder sie ja da sogar zur Vorsitzenden gemacht, als das noch lange nicht die zentrale Bedeutung hatte, die es für uns heute hat. Dann war sie so eine, die Leitsätze für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schon auf einem Parteitag der CDU 1985 mit durchgesetzt hat. Ohne sie gäbe es das Erziehungsgeld nicht. Und ja, Sie haben es in der Anmoderation gesagt, auch die Entstigmatisierung von AIDS-Kranken, als damals andere deren Kasernierung forderten aus der CSU. Das sind, finde ich, große Taten.
Jetzt tauchen in den Nachrufen immer wieder die Worte mutig, beharrlich, offen und tolerant auf, aber auch humorvoll. Wie haben Sie denn Rita Süssmuth vielleicht auch humorvoll erlebt?
Naja, Lovely Rita war ja genau. So ein bisschen ihr Spitzname. Und ich finde, so vom Typ her passt das gar nicht so richtig zu ihr. Die war, finde ich, im Umgang manchmal eher sperrig. Also nicht, wenn man zu zweit oder zu dritt zusammensaß. Da konnte die nämlich wirklich witzig sein. Immer sehr seriös im Auftreten, eher ein bisschen streng. Beliebt bei der Bevölkerung, umstritten in der eigenen Partei. Aber deshalb hatte die trotzdem auch so einen gewissen Schalk. Und die konnte ja einfach auch toll formulieren. Die war, wie man so sagen würde, auch überparteilich anschlussfähig. Weshalb nach diesen Minister Ministerinnenämtern für Jugend, Familie, Gesundheit, später die erste Frauenministerin, und das hat sie mit durchgesetzt, war, finde ich, das Amt der Bundestagspräsidentin deshalb wunderbar für sie, weil sie eben in der überparteilichen Stellung großen Respekt genoss. Und dabei hatte Kohl sie dahin ja so ein bisschen wegloben wollen. Und ich kann nur eins sagen, die gehörte ja zu diesen Unbeugsamen, zu den ersten Frauen, die auch sehr deutlich und unerschrocken im Bundestag das Wort erhoben, als das noch sehr dominant männliches Milieu war und das Benehmen nicht immer stimmte. Und dass sie unbequem sein konnte, gerade auch was die eigenen Reihen angeht, das wissen wir ja alle.
Ja, vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen tiefer gehen. Diese Rolle der Frau im Bundestag oder in diesem doch sehr männlich geprägten politischen Betrieb in den 80er, 90er Jahren. Wie hat sie da agiert?
Na, die hat das ja so prägnant formuliert, wie Sie schon sagten, ohne uns Frauen bliebe alles, wie es ist. Wenn ihr was verändern wollt, und das ist ein ständiger Prozess in einer Gesellschaft, dann müsst ihr Männer uns Frauen schon mitnehmen. Und da konnte die ja frech werden. Ich kann mich noch erinnern, wie sie zum Beispiel für die Reichstagsverhüllung durch Christo geworben hat. Das war ja lange sehr, sehr umstritten. Und da hat sie sich am Ende als Bundestagspräsidentin durchgesetzt, hatte natürlich auch eine Affinität zum kulturellen Milieu und zu unkonventionellen Ideen. Sie hat den Umzug von Bonn nach Berlin gemanagt. Sie war maßgeblich beteiligt an der Gründung der beratenden Kommission. Das ist ja dieses Mediationsorgan, was für die Restitution von Nazi-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern an die vormals jüdischen Besitzer eintritt. Da ist sie von Anfang an bis jetzt kurz vor ihrem Tod mit ein stimmgewaltiges Mitglied gewesen. Sie hat in der Stiftung Genshagen sich sehr eingesetzt für die Aussöhnung Deutschlands mit Polen und auch zusammen mit Frankreich. Und sie hat sich da immer wieder sehr konsequent für Gerechtigkeit eingesetzt. Und die war zäh. Also insofern kann ich nur sagen, das finde ich vorbildlich. Und sie hat deshalb natürlich auch nachhaltige Wirkung hinterlassen.
Sie war eine Quereinsteigerin, hatte ja schon eine akademische Karriere vor ihrer politischen Laufbahn und kam dann erst mit Mitte 40 in die Politik. Was würden Sie sagen, worin bestand Ihr Talent und Ihr politisches Geschick?
Also vielleicht lag es, klingt jetzt vielleicht ungewohnt, aber daran, dass sie eben nicht von der Partei schon sozusagen geprägt und, ich will nicht sagen, verdorben oder in der Wolle gefärbt war, als sie die politische Bühne betrat, sondern noch eine gewisse Unvoreingenommenheit und Frische mitbrachte und sich dann allerdings auch davon nicht mehr abhalten ließ. Also als Kohl merkte, was er sich da eingehandelt hat, dass die nämlich auch Widerworte gab, unbequem war, Konflikte nicht scheute, wenn sie von ihrer Sache überzeugt war, wollte er sie ja, wie gesagt, fast so ein bisschen in das Repräsentationsamt wegloben. Und das hat sie dann aber sehr politisch und markant gefüllt und ist ja auch die erste Bundestagspräsidentin nach dem Fall der Mauer gewesen. Also ich glaube, was sie ausmachte, war dieser hartnäckige Wille, sich nicht von anderen vorschreiben zu lassen, wie es geht. Die hat ihre Chance einfach genutzt, als Kohl sie als Wissenschaftlerin holte, um Nachfolgerin von Heiner Geißler im Ministeramt zu werden. Da hat die gesagt, da bleibe ich jetzt.
Was würden Sie sagen, welche Eigenschaften von Rita Süssmuth sollten im politischen Alltag vielleicht mehr gepflegt werden?
Das Eintreten für Überzeugung, auch wenn man merkt, dass man damit in den eigenen Reihen zuweilen aneckt. Und das Zweite, finde ich, diese klare Haltung, die Beharrlichkeit, aber auch ihre Unbeugsamkeit. Und Rita Süssmuth hatte darüber hinaus eine schier unerschöpfliche Energie. Die ist ja bis zuletzt bei uns geblieben, auch politisch.
Die frühere Kulturstaatsministerin Monika Grütters über die jetzt verstorbene Politikerin Rita Süssmuth. Frau Grütters, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich freue mich, dass ich das noch führen konnte für Rita Süssmuth.
Die Komponistin Olga Neuwirth und die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek haben schon zweimal zusammengearbeitet. Das ist aber schon ziemlich lange her. Ein gemeinsames Projekt über einen Klagenfurter Pädophiliefall wurde storniert, weil zu provokativ und Jelinek, die wollte danach das Wort Oper nie mehr hören. Nun, sie hat sich anders überlegt. Entsprechend groß war die Spannung vor der heutigen Uraufführung in Hamburg, dem dritten Opernprojekt der beiden Ausnahmekünstlerinnen. Monsters Paradise, eine Politgroteske, inszeniert von Tobias Kratzer, dem die beiden Frauen zwei Vampirinnen auf Weltreise schicken. Alles Weitere kann jetzt unser Kritiker Jörn Florian Fuchs erläutern, der den Abend für Fazit beobachtet hat. Hallo, Herr Fuchs.
Guten Abend.
Was ist das denn für ein Stück? Monsters Paradise hört sich ja ein bisschen nach Horrorgenre an, aber es muss doch, wenn die beiden Frauen am Werk sind, hochpolitisch sein.
Naja, der Untertitel ist auch Grand Guignol Oper und das bedeutet, das Grand Guignol ist ja so ein Horror-Kasperltheater für Erwachsene, hat eine große französische Tradition, also eine richtige Groteske mit wilden Effekten, mit Splatter-Momenten und all das findet sich an diesem Abend auch. Es ist, finde ich, nicht wirklich ein politisches Stück, das kommt so ein bisschen durch. Es fehlen, um das vorwegzunehmen, die Momente, wo wirklich mal der Spaß, die Unterhaltung, die ich durchaus heute über weite Strecken hatte, mal wirklich umkippt in etwas, wo einem der Atem mal stockt. Es ist eine gigantisch große, aufwendige Show mit riesigen Schauwerten auch und mit ganz tollen, witzigen Einfällen und Verwicklungen der Figuren. Das auf jeden Fall ist auf der Habenseite und ganz interessant, es ist auch durchaus selbstreferenziell. Das Libretto haben Jelinek und Neuwirth zusammengeschrieben. Da kommt ganz am Anfang der Punkt, die Frage, wen verwursten wir denn heute? Ja, denkt man, oh, ja, wir verwursten. Ja, ja, aber was Sie erwähnt hatten, dieser Pädophilie-Fall, das war ein Professor Wurst damals. Ah. Der hieß wirklich so, um den es ging. Das heißt, auch die eigene Leidensgeschichte der Damen sozusagen am Kultur- und Opernbetrieb wird ein bisschen mit hineingeschnitten. Und das kommt auch noch sehr zum Tragen, weil eben die zwei Hauptfiguren Vampi und Bumpy, zwei Vampiretten, die sowohl Schauspielerin wie auch Sängerin sind, weil die beide auch genau als Jelinek und als Neuwirth auf der Bühne auftauchen, zum Teil auch noch dann in mehrfacher Ausführung dort von Tobias Kratzer so inszeniert werden, dass es durchaus ein Kommentar zum Kulturbetrieb ist, eine selbstreferenzielle Veranstaltung, aber eben auch die große Show.
Ja, zusammen mit diesem Regisseur Tobias Kratzer kann man das ja schon eigentlich als so eine Art Dreigestirn bezeichnen, das sich möglicherweise auch gegenseitig übertrumpft. Wie hat er diesen Stoff jetzt inszeniert? Es kommen ja anscheinend Jelinek und Neuwirth auch irgendwie da sichtbar auf die Bühne, oder?
Das sind eben diese Vampiretten. Sie selber tauchen dort auf. Sie sagen, sie sprechen, sie singen auch nach dem Motto. Also es wird erstmal philosophisch, wissenschaftlich. Die Entropie spielt eine große Rolle. Dann gibt es einen eingeblendeten Wikipedia-Eintrag. Darauf gibt es wieder den Bezug im Libretto, kann man jetzt mögen oder nicht. Vicky und die starken Männer, das verweist dann auf Trump und Co. Also das sind diese Jelinek-Harlauer, diese sehr teilweise bewusst banal gewählten Passagen, die man aus ihren Texten kennt, die sind hier auch nicht anders als in Sprechtheaterstücken. Aber der eigentliche Reiz ist tatsächlich wirklich in erster Linie, finde ich, die Regie von Kratzer, der unglaubliche Schauwerte erschafft. Es gibt den Königpräsidenten. Da denken wir natürlich an jemanden in den USA und der wohnt in einem gigantischen goldenen Palast. Da gibt es auf der rechten Seite einen Cola-Automat, der auch ständig in Betrieb ist. Es gibt dann, ja, man muss eigentlich sagen, einen Hut und unter diesem sehr breitkrempigen Hut tauchen verschiedene Frauen auf, die ausgetauscht werden. Also ist klar, wer gemeint ist, die Präsidentengattin. Dieser Präsident, der Königpräsident, den Georg Niegel hinreißend wirklich hier spielt, performt, der muss musikalisch von den tiefsten Tönen bis ins Falsett und zurück. Der frisst so viel, dass er in einem riesigen Fatsuit auch nochmal irgendwann auftaucht und wird anschließend von einem freundlichen Monster namens Gorgonzilla gefressen, worauf Gorgonzilla eben das neue Monster wird oder der neue Herrscher. Aber irgendwie ist das auch nicht so ganz der Hit. Also das sind alles so unglaublich viel popkulturelle Manga, Trash, Mythen der Gegenwart, Popkulturgeschichten, die da reingeschnitten werden und die Inszenierung wirklich virtuos, mit virtuosen Effekten macht, mit Videos von Jonas Dahl etwa. Das ist alles ganz stark. Das Stück war ursprünglich mal so auf 100 Minuten angelegt. Jetzt sind wir dann doch bei einer Nettospielzeit von 2 Stunden 10 Minuten plus Pause. Da merkt man deutliche Längen. Man merkt sie vor der Pause, man merkt sie auch am Schluss, wo dann die beiden Vampirretten, also sprich Jelinek Neuwirth, auch genauso aussehend auf einem großen Floß in den Sonnenaufgang oder Untergang segeln, während ein verstimmter Flügel von der brillanten Pianistin Elisabeth Leonskaya wurde das voraufgenommen, dazu spielt. Darüber kann man diskutieren, das ist auch ein bisschen kitschig. Und es gibt Charlotte Rampling, die Schauspielerin, die als Goddess, als moralische Göttin ab und zu eingeblendet wird. Also es sind ganz viele große Namen, die hier zusammenkommen. Freundlicher Applaus, nicht überragend enthusiastisch, aber ein Stück, wenn man das eher auf die leichte Schulter nimmt, also als große Show mit gewissen bissigen Passagen nimmt, funktioniert das, finde ich, glänzend. Man darf dann nur nicht so viel reingeheimnissen und zu sagen, das sei jetzt das Politstück der Stunde. Ein Satz übrigens noch, in Hamburg gibt es seit einiger Zeit wirklich Probleme im Stadtbild, weil nämlich Tobias Kratzer dieses große Monster über Wochen offensichtlich in U- und S-Bahn hat fahren lassen, um Werbung für diese Oper zu machen. Das ist natürlich ein Coup, also es ist auch das Generieren eines Hypes hier und das geht aber auch völlig in Ordnung. Es wird ein Stück, es wird ja nach Zürich und Graz noch gehen, das macht über weite Strecken einfach großen Spaß zu sehen.
Okay, und es scheint so zu sein, Herr Fuchs, als ob Musik gar nicht so eine große Rolle spielt. Wir sollten trotzdem mal kurz in einen Ausschnitt reinhören und dann noch mal kurz ja über dieses Werk von Olga Neuwirth sprechen. Ja, das hört sich doch zumindest nicht ganz so geschmeidig an wie das, was Sie sonst eben beschrieben haben, Herr Fuchs, oder?
Das war jetzt eben dieser Königspräsident Georg Niegel, der erwähnte, es ist sonst auch insgesamt gut besetzt. Titus Engel dirigiert das auch wirklich absolut spitzenmäßig. Die Musik von Neuwirth ist ein Konglomerat. Die mischt postmodern alles zusammen, wozu sie gerade Lust hat. Da gibt es auch elektronisch verzerrte Geschichten. Das Monster etwa Gorgonzilla ist so verstärkt und verzerrt. Es gibt so ein bisschen stummfilmästhetische Musik aus dieser Zeit, die man dann hört. Es ist ein ständiger Stilmix, der von einem zum nächsten springt. Das ermüdet über diese Länge eben ein bisschen, aber es ist auch das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Nur es ist natürlich kein Neuland. Es ist jetzt nicht in dem Sinne neue Musik, irgendeine Art von Fortschritt. Und die Musik ist auch ein bisschen austauschbar. Sie setzt halt sehr, sehr auf Oberflächeneffekt und Pomp. Das finde ich gar nicht so als großen Einwand, weil zu dem, was da in dem Werk drin ist und wie das gebaut ist und wie verrückt das im wörtlichen Sinne ist, passt diese Musik. Aber ich würde sagen, ohne so eine gute Regie von Kratzer, ohne solche Leute wie Georg Niegel, wäre das nicht so insgesamt doch gelungen. Das Libretto alleine, die Musik alleine, all das wäre nicht so interessant. Mhm. Es kommt schon vieles auf eine gute Weise hier zusammen. Von daher merken Sie schon, dass der Daumen ziemlich nach oben geht bei mir, drei Viertel nach oben, sagen wir mal.
Monsters Paradise, eine Oper von Olga Neuwirth, Libretto Elfriede Jelinek, Regie Tobias Kratzer, der ja auch Intendant an der Hamburger Staatsoper ist. Jörn Florian Fuchs war für uns bei der Uraufführung und die nächste Vorstellung, die ist dann morgen Montag. Frauen sind formal seit 75 Jahren gleichberechtigt und müssen doch immer noch um gleiche Rechte, Chancen und Löhne kämpfen. Das gilt auch nach wie vor für den Bereich Kunst. Ida Demel war eine Kunstförderin und Frauenrechtlerin, die vor genau 100 Jahren die Künstlerinnenvereinigung GEDOG gründete. Heute ist es das älteste und europaweit größte Netzwerk für Künstlerinnen und Förderinnen der Kunst. Mit 23 Ortsgruppen überall in Deutschland, die das Jubiläum jetzt natürlich auch begehen. Unter anderem gibt es eine Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, die Annette Schneider für uns gesehen hat.
Eine weiße Bluse baumelt von der Decke. Aus der Distanz wirkt sie leicht und luftig. Aus der Nähe entpuppt sie sich als eine Skulptur aus Porzellanscherben, als zersprungener Schutzpanzer. Aus einer Wandquelle ineinander gequetschte, hautfarbene, teils wie mit Blut verschmierte Textilwürste. Dazwischen hängen einige transparente Glaskörper. Fast 3 Meter misst dieses geballte und zugleich zerbrechliche Körpermonstrum von Simone Fezer, das erschreckt und beunruhigt.
Körper sind verletzlich, Körper sind blutig. Ich denke, diese Verletzlichkeit will ich darstellen, aber auch eher in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, dass wir alle Körper sind, dass wir alle, all unsere Träume, all unsere Hoffnungen im Endeffekt zurückgehen auf diesen zerbrechlichen, wunderbaren Körper, der unser Zuhause ist hier in dieser Welt.
Textilarbeiten, Schmuck, Keramik, Malerei, Installationen und ein Video umfasst die Ausstellung, die in zwei großen Sälen Themen wie Umweltzerstörung, Krieg, Solidarität oder Kolonialismus aufgreift. Von einer Wandleiste wallen zum Beispiel zwei üppige weiße Haarmähnen bis auf den Boden, daneben ein geflochtener Zopf. Die mexikanische Künstlerin Claudia Cruz verwandelt in ihrer Arbeit Ixtle Agavenfasern in eine sinnliche Kostbarkeit und wendet sich so gegen die koloniale Aneignung der Pflanze, die vor allem als Billigmaterial für Teppiche und Seile unter dem Namen der Kolonialherren bekannt ist, Sisal.
Ich finde es ganz wichtig, solche Sachen zu zeigen und zu sagen, hier, so heißt das nicht. Wenn ich in Mexiko sage, gib mir ein Sisal, jemand wird das sagen, Sisal, wieso? Es gibt kein Material. Dieses Material existiert in dem Sinne mit dieser Benennung nicht.
Denn trotz jahrhunderter kolonialer Unterdrückung konnten die Maya ihre Bezeichnung der Faser als das grüne Gold bewahren bis heute.
Und wenn du ihn auf einen Markt sagst, ich will ein Stück Ixtle, sofort kriegst du dein Ding. Das hat auch mit meiner Arbeit zu tun. Also ich versuche mit meiner Arbeit auch diese Momente von Resilienz, Widerstand, Aufbewahrung sichtbar zu machen.
Die ehrenamtlich arbeitenden GEDOC-Vereine umfassen fast 3000 Mitglieder. Bildende und angewandte Künstlerinnen, Musikerinnen, Komponistinnen, Schauspielerinnen und Autorinnen. Frauen, die sich neben ihrer künstlerischen Arbeit auch noch für geschlechtergerechte Arbeits-, Förder- und Verdienstmöglichkeiten engagieren, für mehr Sichtbarkeit.
Du kannst aktiv Mitglied sein oder eben noch nicht. Also die ganz Jungen sind noch in der Entstehung ihrer Karriere sozusagen. Aber dafür sind wir da. Wir können in Gespräch kommen, wir können uns gegenseitig helfen. Wir sind auch solidarisch zueinander. Wir gehen zu den Ausstellungen von dem anderen. Wir gehen einfach, weil das ist wichtig.
Die Idee zur GEDOC hatte die Frauenrechtlerin Ida Demel. 1870 in wohlhabenden jüdischen Verhältnissen geboren, brachte sie in ihrem Hamburger Salon und ab 1926 in der GEDOC Künstlerinnen und ein zahlungskräftiges, kunstinteressiertes Bürgertum zusammen, so Sabine Reinhold, die Vorsitzende der GEDOC Hamburg.
Sie war eine unglaublich tolle Frau. Sie war eine begnadete Netzwerkerin und sie war eine Anstifterin. Sie war nicht so sehr selbst Künstlerin, als vielmehr eine Frau, die angestiftet, angeregt, ermutigt, motiviert hat.
So schön die Aktivitäten zum Jubiläum sind, dass sich Künstlerinnen noch immer bzw. wieder für ihre Rechte engagieren müssen, ist bitter. Schließlich hatte sich die westdeutsche Frauenbewegung in den 70er und 80er Jahren bereits eigene Galerien, Verlage, Zeitschriften und Bühnen erkämpft und in der DDR gab es eine umfangreiche Ausstellungs-, Auftrags- und Stipendienpolitik.
Wir haben einen unglaublichen Backlash. Im Moment erleben wir, dass alles, was wir zum Teil erkämpft, erstritten, bekommen haben, rückwärts marschiert. Und das ist das, was immer noch so ärgerlich ist. Wir hatten gedacht, wir sind weiter. Wir hatten gedacht, wir haben eine Ebene erreicht, von der aus man inhaltlich und sachlich und fröhlich arbeiten kann, ohne immer noch wieder um die Voraussetzungen kämpfen zu müssen.
An die Gründerin der GEDOC hätte man in der Ausstellung dennoch erinnern dürfen. Doch es gibt nicht einmal ein Foto von Ida Demel. Nur einen kurzen, tabellarischen Lebenslauf und einen irritierenden Animationsfilm. Man erfährt, dass Ida Demel 1933 von der SA zum Rücktritt vom GEDOC-Vorsitz gezwungen wurde. Die Kurzbiografie vermerkt noch, dass sie sich 1942 krank und aus Angst vor drohender Deportation umbrachte. Im Film heißt es dazu lediglich:
Mit 72 Jahren stirbt Ida Demel am 29. September 1942 in ihrem Haus in Hamburg.
Künste, Frauennetzwerk, 100 Jahre GEDOC. Die Ausstellung ist bis zum 29. März im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu sehen. Faschismus ist inzwischen wieder ein Begriff der politischen Gegenwart und zwar nicht nur als Kampfbegriff aus der antifaschistischen Ecke. Weltweit hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten ein Aufstieg rechtsextremer Bewegungen und Parteien vollzogen und Donald Trump, der erklärt die Antifa ja zur Terrororganisation. Da ist Widerstand gefragt und er kann, so das Credo des Ausstellungsprojekts Antifascism Now, auch aus Kunst und Kultur kommen. organisiert und kuratiert vom Goethe-Institut, der Stadt München und der städtischen Kunsthalle Lothringer 13 ist dieses Projekt. Unser Kritiker Ingo Arendt war beim Eröffnungswochenende in München. Ingo, zunächst einmal klingt der Titel ja so ein bisschen nach schwarzer Block und roten Fahnen. Was ist denn das Besondere an diesem Projekt?
Ja, man könnte das meinen, Frau Schwarz. Das Projekt bezweckt aber eigentlich das genaue Gegenteil. Es will eigentlich den Antifaschismus aus der Nische der Autonomen und so dieser traditionellen Antifa-Initiativen herausholen, die es natürlich in München auch gibt. Vielleicht hören wir einfach mal kurz hinein in das, was Kallas Liebfried, der aus Bulgarien stammende Künstler und Kurator, dazu sagt, der seit April 2025 der Leiter dieses Kunstraums Lothringer 13 ist. Das ist ein von der Stadt München unterhaltener Experimentierraum für Gegenwartskunst.
Das Ziel ist es, zu behaupten, dass Antifaschismus nicht linksgrundiert sein muss, sondern in die absolute Mitte der Gesellschaft als ein demokratisches Prinzip oder, um es philosophisch auszudrücken, als ein demokratisches Imperativ behauptet werden sollte. Mittlerweile erleben wir eine Dämonisierung des Begriffs geradezu.
Naja, und um dieses Ziel zu erreichen, setzt das Projekt eben auf die Macht der Ästhetik, auf die Macht der Kunst, denn im Zentrum steht, auch wenn das jetzt so aktivistisch klingt, eine Ausstellung, eine Kunstausstellung mit 18 installativen Arbeiten und Performances, an der insgesamt 50 KünstlerInnen beteiligt sind. Und dieses Projekt, das wird sich dann in den nächsten 2 Jahren so im Schneeballsystem durch 14 europäische Länder bewegen, mit dem Abschluss im Ludwig Forum Aachen im Jahr 2028.
Also weg mit dieser Dämonisierung, wie wir das gerade in dem U-Ton gehört haben, weg mit dem alten Antifa-Klischee und das mit den Mitteln der Kunst. Wie sieht es denn dann aus, was es da zu sehen gibt? Was für Kunst ist da?
Generell muss man sagen, das Projekt hat natürlich so ein bisschen einen voluntaristischen Duktus nach dem Motto, wir machen das jetzt mal alles neu mit dem Antifaschismus, und eine ganz neue Ästhetik hat diese Ausstellung jetzt auch nicht erfunden. Sie macht aber doch einen spannenden Bogen ästhetischer Positionen auf. Diese Suche nach einem Dialog mit einem breiten Publikum, von der der Kurator eben gerade sprach, die zeigt sich etwa in der Arbeit eines Künstlers wie Bojan Stojcic. An der Frontseite des Kunstraums, da hängt jetzt eine überdimensionierte Anzeige, die auch in der Süddeutschen Zeitung gleichzeitig geschaltet wird. Und auf der werden Passanten aufgefordert, den Künstler anzurufen und mit ihm über das Thema Antifaschismus zu sprechen. Und alle Gespräche, die er dann führt, die werden im Laufe des Projektes in einer eigenen Zeitung publiziert. Ein Beispiel für die klassische Idee von Antifaschismus zeigt ein Ölgemälde im Stil des klassischen Realismus des Künstlers Ismet Mujezinovic aus dem Jahr 1947, auf dem bosnisch-herzegowinische Partisanen gegen deutsche Soldaten kämpfen. Das ist eine Leihgabe des Kunstmuseums in Zagreb. Und ganz zeitgemäß ist dann die Arbeit, die das polnische Office for Post Artistic Services für eine neue Antifa der Gegenwart entworfen hat. Die haben nämlich Fahnen kreiert, auf denen das historische Emblem der 1923 in der Weimarer Republik gegründeten Eisernen Front mit diesen ikonischen 3 Pfeilen umgemodelt hat. Auf dieser Fahne, da schießen jetzt die 3 Pfeile durch ein rotes Herz. Und sie sind umrahmt von den Begriffen Empathie, Solidarität und Care, Fürsorge.
Aha, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eine Ausstellung, die wandert, also die weiterzieht, aber die sich auf dieser Wanderung auch verändert, ja? Also einen starken interaktiven Charakter auch hat.
Ja, also die Machart ist sozusagen basisdemokratisch, im besten Sinne antifaschistisch. Es soll keine Wechselausstellung durch Europa touren, die die Menschen sozusagen vorab mit einem festgelegten Konzept über die Antifa belehren will, sondern sie entwickelt sich prozessual. An jedem dieser 14 Standorte wird sie neu zusammengestellt, meist in Zusammenarbeit mit den Goethe-Instituten in der Region Südosteuropa, die da die Kooperationspartner sind. Und damit soll erreicht werden, so ein dezentrales europäisches Netzwerk künstlerischer und antifaschistischer Initiativen zu bilden. Und dass die Ausstellung jetzt in München beginnt, ist natürlich auch kein Zufall. Die Nazis hatten die Stadt ja zur Hauptstadt der nationalsozialistischen Bewegung stilisiert. München ist aber auch die Stadt des Hitler-Attentäters Elser, der 1939 das Attentat im Hofbräuhaus verübt hat. Und in dieser Stadt kommen eben, wenn man so will, Faschismus und Antifaschismus zusammen.
Jetzt gab es an diesem Wochenende ja zum Auftakt in München auch ein Symposium. Gab es da neue Erkenntnisse?
Der, wenn man so will, geistige Schirmherr der Veranstaltung ist der italienische Philosoph Alberto Toscano. Und sein im letzten Jahr erschienenes Buch Spätfaschismus, das in intellektuellen Kreisen sehr stark rezipiert wird jetzt. Und darin ventiliert er die Idee eines sogenannten präventiven Antifaschismus. Er will weg vom defensiven Verteidigungskampf, wie man sie von diesen klassischen Aktionen sieht, mit denen man Neonazi-Aufmärsche verhindert. Er plädiert dafür, den sozialen Untergrund von Gewalt und Ressentiment stärker vorab zu bekämpfen. Also das hat in den Diskussionen eine ganz starke Rolle gespielt. Ein anderer interessanter Gedanke kam von dem Kunsthistoriker Damian Lentini. Das ist der stellvertretende Direktor des Ludwig-Forums in Aachen, wo es 2028 ja nochmal hinkommt. Und da kommt dann wieder die Kunst ins Spiel. Er hat so einen Call for Realism, einen Ruf nach Realismus in der Diskussion ausgestoßen und hat dafür plädiert, die sogenannten Mikrofaschismen im Alltag sichtbar zu machen, das Verlangen nach faschistischer Kontrolle, das in jedem von uns steckt. Und das ewige Paradebeispiel für diesen Ansatz ist natürlich der Container mit 12 Asylanten, den Christoph Schlingen sich im Jahr 2000 bei den Wiener Festwochen aufgestellt hat, wo täglich per Zuschauerabstimmung im Internet ein Bewohner in Anführungsstrichen abgeschoben werden konnte. Also alles in allem ein sehr wichtiges Projekt, finde ich, das wieder mal beweist, dass die zeitgemäßen Impulse aus dem Kulturbereich, die sich auf die drängenden Fragen der Zeit beziehen, eher aus den experimentellen Artspaces kommen und weniger aus den großen Institutionen.
Ingo Arendt über das Projekt Antifaschism Now, ein transnationales Kunst- und Rechercheprojekt durch 14 Länder. Zu sehen ist es jetzt in der Münchner Kunsthalle Lothringer 13 und zwar noch bis zum 31. Juli. Und die nächsten Stationen sind im Herbst dann in Pristina und 2027 in Zagreb. Vielen Dank, Ingo. 20 Jahre lang war die Universität der Künste in Berlin stolz auf einen einzigartigen Studiengang, der international anerkannt war und gleichzeitig lokal verortet. Sound Studies and Sonic Arts. Hier konnten Absolventen aus den Bereichen Musik, Ton und Akustik einen Master machen, ob sie aus dem Bereich Techno oder neue Musik kamen. Doch das scheint jetzt wohl Geschichte zu sein, denn der Studiengang wird geschlossen, offenbar ohne dass vorher darüber mit Beteiligten gesprochen wurde. An die 4000 Menschen haben eine Petition dagegen unterzeichnet. Was auf dem Spiel steht, das hat mir Georg Klein vor der Sendung erklärt, Studiengangsleiter und selbst Klangkünstler. Guten Abend, Herr Klein.
Guten Abend.
Dieser Beschluss, den Masterstudiengang abzuwickeln, der scheint überraschend zu kommen. Für Sie auch?
Ja, in dieser Drastik auf alle Fälle. Damit haben wir nicht gerechnet. Wir wussten aber schon länger, eigentlich schon seit 2 Jahren, dass es nicht gut aussieht, also dass über uns verhandelt wird, wie es weitergehen kann. Und das betraf aber eigentlich eher feste Stellen, also ordentliche Professuren und einen möglichen Umzug in bessere Räume oder so etwas. Aber dass es dann auf eine Auflösung unseres Rahmens geht, also dieses Zentralinstitut für Weiterbildung und Transfer, ZIWT, und damit auch eine komplette Schließung der 3 Studiengänge, die da drin angesiedelt sind, das hat uns überrascht.
Was ist denn das Problem? Ist es zu teuer?
Angeblich nicht. Angeblich ist Geld dies hier nicht der Grund. Es geht um rechtliche Vorgaben des Berliner Hochschulrahmengesetzes, die sich geändert haben. Und das soll entsprechend angepasst werden, also die Grundordnung der UdK. Und darin wird ein solches Zentralinstitut mit eigenständigen Studiengängen ist nicht mehr adäquat, also ist offenbar rechtlich nicht mehr zu vereinbaren.
Okay, da wird es dann vielleicht so ein bisschen nerdig, aber lohnt sich möglicherweise nochmal nachzufragen, was das Problem ist. Es scheint ja so zu sein, und vielleicht ist das ja auch die Qualität des Studiengangs, dass der irgendwie anders organisiert ist, als man sich gemeinhin so einen Masterstudiengang vorstellt.
Ja, also die Weiterbildungsstudiengänge, die sind grundsätzlich gebührenpflichtig. Das heißt, hier zahlen Studierende wirklich Studiengebühren. Die sind auch also nicht wenig. Und es soll sich selbst tragen. Das gilt im Weiterbildungssektor so. Da wir eine Klientel haben, die nicht über große Geldmengen verfügt normalerweise, also aufgrund ihrer Arbeit in der Clubszene oder im Studiobetrieb oder im Theater, bekommen wir nicht genügend Geld zusammen. Also da kommen wir vielleicht auf 80% Deckung oder so etwas. Das war schon immer ein Problem. Die UdK muss da Zuschüsse geben. Und das wird nicht gern gesehen. ging aber irgendwie immer und jetzt scheint das ein Grund zu sein. Das zweite ist wirklich, dass wir selber rätseln, ja, was genau an dem Gesetzestext, der da jetzt neu beschlossen wird, ist anders, sodass das, was 20 Jahre lang ging, jetzt nicht mehr gehen soll.
Mhm. Klangkunst und neue Musik haben es ja in der allgemeinen Anerkennung so ein bisschen schwerer als andere Kunstformen. Hat die Abwicklung vielleicht auch damit zu tun, dass es sich so um eine Nische handelt und Nischen haben es eben schwer?
Auf alle Fälle. Also, wobei man sagen muss, dass Berlin da schon weltweit ein Zentrum ist für Klangkunst, ja, für Sound Arts und wir da wirklich eine sehr breite Szene haben. Also da kann man, was Berlin angeht, nicht davon sprechen, dass Klangkunst so ein Nischendasein fristet. Und wenn man sich anschaut, woher unsere Studierenden kommen und auch wie sich Klangkunst überhaupt entwickelt hat, also in den 80er, 90er Jahren. Die Leute kamen eben nicht nur aus der Musik, sondern auch aus der bildenden Kunst, aus der Medienkunst, zum Teil aus der Architektur. Und das hat sich da alles gemischt. Und dementsprechend treten wir in sehr verschiedenen Zusammenhängen auf, also sowohl auf Musikfestivals als auch auf der Documenta oder der Biennale in Venedig.
Mhm. Wo gibt's denn überhaupt solche Studiengänge noch in ähnlicher Form?
Also in der Breite, wie wir das anbieten, mit einem dreijährigen Teilzeitmaster, eigentlich nicht noch woanders in Europa. Es gibt kürzere Masterausbildungen, zum Beispiel in Bern, Sound Arts, auch durchaus mit Studiengebühren oder in London. Hier in Deutschland haben wir Klangkunstprofessuren. Das sind aber zum Teil nicht, also sagen, nicht so große Studiengänge. Das sind dann einzelne Professuren mit 2, 3 Lehrbeauftragten oder sowas in Kassel, in Köln, in Mainz. Und bei uns sind es aber im Jahr ungefähr 30 Lehrbeauftragte. Also wir haben ein großes Curriculum, breites Curriculum.
Wäre ein Ende des Studiengangs auch ein Verlust für die Stadt Berlin, wo es ja, Sie haben das angedeutet, jenseits der lebendigen Clubszene ja auch sehr viele Klangkunst- und Soundart-Festivals gibt, wie zum Beispiel das CTM, um vielleicht mal das größte zu nennen?
Ja, also in Berlin ist ja eben auch sehr viel entstanden, gerade in den 90er Jahren, also mit elektronischer Musik und Klangkunst. Da gab es die lange Reihe mit den Inventionen, die Sonnambiente-Festivals, die wirklich Soundart als Ausstellung erstmalig groß gemacht haben, international groß gemacht haben. Es gab die jahrzehntelangen Aktivitäten der Singuhr Hörgalerie, aber auch die Herrings of Sound Festival, die Dystopia Soundart Biennale. Also da sind viele Formate entstanden, die gezielt und speziell mit Soundart zu tun haben.
Das heißt, wie geht's denn weiter? Ist das Ende eine beschlossene Sache oder glauben Sie, dass Sie mit dieser Petition vielleicht auch noch das Ruder rumreißen können?
Puh, ja. Wenn ich das schon wüsste, ich weiß es nicht. Ja, die Petition hat jetzt schon über 4000 Unterzeichner und wirklich viele Leute mit Rang und Namen aus der ganzen Welt. Wir hoffen, dass das als Aufschrei wahrgenommen wird, sowohl von der Universitätsleitung als auch vom Senat, weil diese ganze Veränderung rechtlicher Seite, die kam eben über den Senat, also auch die Abwicklung dieses Zentralinstituts. Und ich würde mal sagen, alles, was ich im Moment höre, also der Beschluss muss ja noch kommen, jetzt in 2 Wochen im Februar im Akademischen Senat. Und Präsident und Senat sind fest entschlossen, das durchzuziehen. Von daher sehe ich wenige Chancen, dass sich das in der Form noch weiterhält. Meine Hoffnung ist, der Studiengang wird noch mindestens 7 Jahre weiterlaufen müssen, um alle Studierenden mit Urlaub, Semester, Krankheitssachen durchzubringen. Und dass wir in dieser Zeit dann doch eine Lösung finden, wie wir unsere gewachsenen Strukturen hinüberretten können, aber vielleicht dann doch noch einen Platz in der UdK finden, sei es in der Musikfakultät oder in einer anderen Fakultät. Also die Hoffnung habe ich schon.
Georg Klein, Leiter des Masterstudiengangs Sound Studies and Sonic Arts an der UdK in Berlin, der nun geschlossen werden soll. Danke Ihnen. Ja, und ich sag mal alles Gute, Herr Klein.
Ja, vielen Dank. Ja, drücken Sie uns die Daumen.
Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Charlotte Weinreich hat die Feuilletons von morgen Montag gelesen.
Der Wintereinbruch in vielen Teilen der Welt bedeutet für die einen märchenhafte Schneelandschaften, für andere gefährliche Kälte und Glätte. Für die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew geht es in diesem Winter ums Überleben. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschreibt die ukrainische Filmregisseurin Irina Zilik, wie man bei minus 25 Grad ohne Heizung und Strom durchkommt. Für Zilik ist klar, welches Kalkül hinter der gezielten Zerstörung der Energieversorgung steckt. Da sie keine nennenswerten Erfolge an der Front erzielen und nur im Schneckentempo vorankommen, rächen sich die Russen stattdessen an der ukrainischen Zivilbevölkerung und greifen gezielt unsere Heizkraftwerke mit Raketen an. So geht das seit Wochen, nicht erst seit Tagen. Meine Stadt hat sich immer gut gehalten, schreibt die Autorin. Und doch wurde dieser Winter zu einem Wendepunkt. Wenn Menschen in einer modernen Großstadt zu Tode frieren, ist das beängstigend. In Teilen liest sich Zeliks Text wie ein Survival Guide, zum Beispiel, wenn sie schreibt: Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen den Tipp geben, dass große, mit heißem Wasser gefüllte Plastikflaschen, die man unter mehreren Decken platziert, die ganze Nacht lang warm bleiben. Gleichzeitig ist dieser Artikel eine mutige, trotzige Kampfansage. Es ist ein existenzieller Krieg, kein Krieg um Territorium, um die vollständig zerstörten Städte im Osten, sondern einer um das Selbstverständnis der Ukrainer. Dabei haben sich die Russen offensichtlich verkalkuliert. Es wird wohl kaum möglich sein, uns Ukrainer auf diese Weise zu unterwerfen. Irina Zilik in der FAZ. In der TAZ fasst Friedrich Küpersbusch kurz und knapp zusammen, was man sich für die Ukraine mehr denn je wünscht. Gefragt, was letzte Woche schlecht war, antwortet er: Russland behauptet eine Waffenruhe in der Ukraine. Auf die Nachfrage, was wird besser in dieser, antwortet Küppersbusch: Waffenruhe findet statt. Nun zu einem Dokumentarfilm, der die Feuilletons beschäftigt, obwohl er eigentlich keiner ist. Es geht um Melania, ein Film über die Frau des US-Präsidenten in den Wochen vor seiner Amtsübernahme. In der Süddeutschen Zeitung stellt Susanne Wahabzadeh klar: Ein Dokumentarfilm ist Melania nicht. Dokumentarfilme werden nicht vom Gegenstand ihrer Betrachtung produziert. Dankenswerterweise sieht der Gegenstand der Betrachtung das auch so. Die New York Times zitiert die First Lady: Es handelt sich um eine kreative Erfahrung, die Perspektiven, Einsichten und Momente bietet. Genauso undurchsichtig wie das klingt, scheint das gesamte Werk zu sein. In der SZ heißt es: Der Film ist das verräterische Selbstporträt einer Frau, die gelegentlich zusammenhanglos von Frieden redet, sich aber dann doch nur mit Klamotten und Deko befasst sehen will, auf Stöckelschuhen am Rande der statischen Möglichkeiten und mit Sonnenbrille in Innenräumen. Für die Welt hat sich Hans-Georg Rodeck den Film angesehen und immerhin hat er 3 Szenen gefunden, in denen man, wie er schreibt, einen flüchtigen Blick auf die Frau hinter der lächelnden Maske erhaschen kann. In einer davon soll Melania einen Michael-Jackson-Song summen. So wie die Szene beschrieben wird, scheint aber auch das nicht besonders viel Tiefgang zu erzeugen. Und auch Rodeck kommt in seiner Analyse zu dem Schluss: Nach 100 Minuten, in denen man zuletzt noch erfahren hat, dass Melania nach 22 Stunden in Stöckelschuhen diese um 2 Uhr morgens dankbar auf den Boden warf, kann man sich die Frage nach dem Zweck dieses Werkes stellen. Oder wie es Susanne Wahabzadeh in der SZ gnadenlos auf den Punkt bringt: Außen glatt und innen hohl. Der Film zeigt Melania Trump ganz genau so, wie sie seit Jahren gezeigt wird.
Das war die Kulturpresseschau von Charlotte Weinreich und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.